Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der 8. Mai 2025, ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Kardinal Robert Francis Prevost aus Chicago wird zum Papst gewählt und nimmt den Namen Papst Leo XIV. An. Als erster Papst, der als extrem online beschrieben wird, schlägt Brücken zwischen Tradition und digitaler Gegenwart mit Dialogbereitschaft, Offenheit und einem tiefen Sinn für die Mission. Doch es ist nicht nur der Tag selbst, der Symbolkraft trägt. Am 8. Mai vor genau 130 Jahren wurde eine der prägendsten katholischen Stimmen des 20. Jahrhunderts geboren. Erzbischof Fulton John Sheen, Theologe, Medienpionier, Emmy-Preisträger und mutiger Verkünder des Glaubens inmitten einer oft lauten, orientierungslosen Welt. Mit spitzer Zunge und einem Herzen voller Überzeugung sprach Sheen von Dingen, die bleiben. Glaube, Wahrheit, Liebe und Opfer. Ein Thema, das damals wie heute zum Nachdenken anregt. In dieser Sendung wollen wir mit der heutigen Lesung aus der Autobiografie das Vermächtnis von Fulton John Sheen würdigen und zugleich den Blick öffnen für das Neue, das mit Papst Leo dem 14. anbricht. Zwei Männer getrennt durch ein Jahrhundert, aber verbunden durch ihre Berufung, ihre Herkunft aus Illinois und ihre leidenschaftliche Hinwendung zu Gott und den Menschen. Beide setzen sich intensiv für die Missionsarbeit ein. Sheen war 16 Jahre lang Nationaldirektor der Gesellschaft für Vermehrung des Glaubens, während Prevost mehr als ein Jahrzehnt in Peru verbrachte, später als Bischof von Chiclayo und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ja, und wer war Fulton John Sheen? Er ist geboren in El Paso am 8. Mai 1895 und in New York am 9. Dezember 1979 nach Hause gerufen. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung «Das Leben ist lebenswert» lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Liebe Hörfamilie, gleich hören Sie ausgewählte Gedanken Sheens zum Thema «Das zölibatäre Leben» im ersten Teil. Ein Text, der auch heute noch überrascht, inspiriert und herausfordert. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn. Gedanken zum Zölibat. Schon 1000-mal wurde ich gefragt, weshalb Priester nicht heiraten. Hinter dieser Frage steht die Annahme, die Ehe sei im göttlichen Heilsplan weniger heilig als der Zölibat. Sie wird damit begründet, dass allein schon der Verzicht auf die Ehe darauf hinweise, dass die Ehe etwas weniger Perfektes sei. Beide, die Ehe und der Zölibat, sind Kommunikationsmittel und haben dasselbe Ziel, nämlich eine Liebe ohne Überdruss, eine Seligkeit ohne Ende, eine Hingabe an den Geliebten, an Gott, ohne je wieder in eine egoistische Einsamkeit zurückzufallen. Ehe und Zölibat sind, was die Liebe betrifft, keine Gegensätze, wie Kernforschung und Theologie keine Gegensätze sind. Alle Liebe kommt von Gott und alle Wahrheit kommt von Gott. Zölibat und Ehe, beide bedürfen der Liebe, beide sind Wege zu jenem Endziel. Der Zölibat nutzt den Gleichstrom, die Ehe den Wechselstrom. Der Zölibat macht eine Flugreise, die Ehe ist auf der Straße unterwegs. Der Zölibat ist wie eine Dichtung, die die Idee wie einen Traum im Gedächtnis behält. Die Ehe benutzt Meißel und Pinsel und konzentriert sich mehr auf den Marmor und die Leinwand. Der Zölibat kommt zu seinem Abschluss durch eine Art Intuition. Die Ehe arbeitet sich wie die Vernunft Schritt für Schritt durch Ebbe und Flut. Sowohl der Zölibat als auch die Liebe sind geprägt von derselben leidenschaftlichen Liebe, nur dass sie im Zölibat unmittelbar, jedoch unvollkommen, während sie in der Ehe mittelbar und ebenfalls unvollkommen ist. Der Zölibat ist eine leidenschaftslose Leidenschaft, eine ungezügelte Gelassenheit. Die Ehe ist Unvollkommenheit auf der Suche nach Einheit und Glück durch verzehrendes Feuer. Beide sind gut. Der Zölibat steht nicht höher, die Ehe nicht tiefer. Beide sind Zeichen für Gottes Bund mit dem Menschen. Beide haben ihre jeweils spezifische Berufung zur Vollkommenheit. Es sind komplementäre, nicht konkurrierende Werdegänge. Die Ehe gehört allerdings mehr zur säkularen Moderne als der Zölibat. Dieses Zeitalter vergeht, denn nach der Auferstehung heiratet man nicht. Der Zölibat ist direkter auf das Königreich Gottes hingeordnet. Der Trugschluss in der Diskussion über Zölibat und Ehe besteht im Vergleich einer Berufung mit einer anderen. Es ist so ähnlich, als würde man über die größere Vollkommenheit des Rechten im Vergleich mit dem linken Bein diskutieren. Beide sind Gott gewollt und das Ausmaß, in dem man beansprucht wird, hängt nicht vom Stand ab, sondern von dem Ausmaß, in dem man auf die von Gott geschenkte Gnade antwortet.
Thank you.
Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus. In seiner Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben widmete er sich in einem Kapitel das zölibatäre Leben. Viel Freude und geistlichen Gewinn. Der Zölibatär arbeitet für Gottes Reich, indem er durch die Taufe Kinder in Christus hervorbringt. Die Verheirateten arbeiten für Gottes Reich, indem sie Kinder zeugen durch ihre tiefe Einheit, indem sie ein Fleisch werden. Gott hat zwei Arten von Geliebten, jene, die direkt auf das letzte Ziel zusteuern, wie die Zölibatäre, und jene, die den indirekten Weg durch die Ehe beschreiten. In der Heiligen Schrift wird nachdrücklich darauf hingewiesen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Da die Leidenschaften der Menschen so stark sind, scheint der Zölibat wie eine Verstümmelung des gottgewollten natürlichen Verlangens und der Instinkte zu sein. Als unser Herr zu den Aposteln über die Unauflöslichkeit der Ehe sprach, sagten die Apostel wegen der Gefahr des Ehebruchs zu ihm, dann ist es nicht gut zu heiraten. In seiner Antwort sprach Jesus von drei Arten von Ehelosen. Er sagte, denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht. Dann sprach er von den Ehelosen, die nicht heiraten um des Himmelreiches willen. Womit er das Geheimnis offenbarte, wie Menschen zölibatär leben können. Er bezeichnete es als ein Geschenk. Er sagte, der Zölibat sei nicht für jeden gedacht, sondern nur für diejenigen, die von ihm dieses Geschenk empfangen. Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Wer es erfassen kann, der erfasse es. Er räumte ein, dass sämtliche Schwierigkeiten durch die Schwäche der menschlichen Natur bedingt sind, dann jedoch setzte er sie in Erstaunen, indem er sagte, dass die Initiative von Gott ausgehe und es an uns liege, darauf zu antworten. Der Zölibat ist nicht irgendwas, das ein Priester leistet und erfüllt und durch seine eigene Kraft leben kann. Niemand ist gezwungen, an Weihnachten ein Geschenk entgegenzunehmen, doch wenn er es annimmt, ist er zumindest dazu verpflichtet, es zu bestätigen. Als Gott uns seinen Sohn schenkte, um uns von unseren Sünden zu erlösen, nahmen viele dieses Geschenk nicht an. Eine Reaktion darauf war Golgotha. Jeder, der sagt, Christus ist uns aufgezwungen worden, liegt genauso falsch wie jemand, der behauptet, ein Geschenk wie der Zölibat sei uns aufgezwungen worden. Es ist nicht des Menschen Geschenk für Gott, sondern Gottes Geschenk für den Menschen. Es gibt drei evangelische Räte: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Sie sind nicht alle gleichermaßen beliebt. Heutzutage ist Armut in, Keuschheit und Gehorsam sind out. Im Allgemeinen wird heute weder Gehorsam noch Keuschheit sonderlich geschätzt. Armut hingegen scheint recht populär zu sein. Nicht so sehr als persönlicher Verzicht, sondern als Bereitschaft der Armut anderer abzuhelfen, was in der Tat lobenswert ist. Der Grund, weshalb ein Niedergang in Bezug auf die Keuschheit festzustellen ist, liegt darin, dass wir in einer Kultur der Sinnlichkeit leben. Das Mittelalter war ein Zeitalter des Glaubens. Dann brach im 18. Jahrhundert das Zeitalter der Vernunft an. Heute leben wir im Zeitalter des Gefühls. Im viktorianischen Zeitalter war Sex tabu. Heute ist der Tod tabu. Jedes Zeitalter hat seine eigenen Tabus. Ich denke, dass einer der Gründe für die heutige sexuelle Freizügigkeit das Fehlen eines Lebenssinnes ist. Wenn wir Auto fahren und uns verfahren, dann fahren wir im Allgemeinen schneller. Deshalb besteht, wenn der Lebenssinn fehlt, eine Tendenz, dieses Fehlen durch Geschwindigkeit, Drogen und Intensität der Gefühle zu kompensieren. Der Zölibat ist schwierig, weil es erforderlich ist, die intensivsten drei Begehrlichkeiten zu kontrollieren: Stolz oder Selbstbezogenheit, Habgier oder maßloser Erwerb von materiellem Besitz und Sex oder der Wunsch nach Einheit mit dem Ehepartner und dem Fortbestand der menschlichen Spezies. Das Evangelium erwähnt drei Unmöglichkeiten, von denen jedoch jede zu einem Möglichen umgewandelt werden kann. Denn für Gott ist kein Ding unmöglich. Die erste ist die Jungfrauengeburt, die zweite ist Armut. Als unser Herr den jungen Mann aufforderte, all seinen Besitz wegzugeben und ihm nachzufolgen, fragte einer der Jünger: Wer kann dann noch gerettet werden? Und unser Herr antwortete: Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Die letzte Unmöglichkeit wurde angesprochen, als er über die dritte Art der Ehelosen sprach: Manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Und unser Herr fuhr fort: Wer es erfassen kann, der erfasse es, denn der Zölibat ist ein Geschenk. Wir Priester meinen nur zu oft, der Zölibat gehöre zu dem, was wir der Kirche schenken. Tatsächlich empfangen wir ihn jedoch ganz ähnlich, wie wenn ein Mädchen einen Heiratsantrag erhält. Der negative Aspekt des Zölibats ist die Bildung einer Leere. Der jungfräuliche Schoß der Mariens war leer, der Herr füllte ihn. Es gibt zwei Arten von Leere in der Welt. Es gibt die Leere des Grand Canyon, die unfruchtbar ist. Es gibt auch die Leere der Flöte, die nur durch den menschlichen Atemmusik hervorbringen kann. Die Leere des Zölibats ist von der zweiten Art. Von Seiten des Ego erfolgt eine Übergabe und von Seiten Gottes folgt ein Geschenk. Der Zölibat ist am schwersten, wenn wir Christus nicht mehr lieben. Dann wird er zu einer großen Last. Wenn wir Priester den Zölibat in den Zusammenhang mit der Kirche stellen und ihn unter historischen, soziologischen, psychologischen und weiteren Gesichtspunkten diskutieren, wird das Ächzen unter dieser Last vernehmbar. Wenn wir ihn hingegen in der Beziehung zu Christus sehen, ist er weniger ein Problem, sondern eine Liebesangelegenheit. Der Zölibat als ein kirchenrechtliches Gesetz ist schwer. Der Zölibat als eine Frage der Jüngerschaft ist auch schwer, aber erträglich und er erzeugt Freude. Ich könnte eine Kurve oder einen Bogen meines Lebens zeichnen. Ich bin sicher, jeder Priester könnte das. Und meine Haltung zum Zölibat würde immer in der direkten Beziehung zu meiner persönlichen Liebe zu Christus erkannt werden. Wenn unsere Liebe aufhört, für ihn zu brennen, dann beginnt sie, in Richtung der Geschöpfe zu brennen. Der Zölibat ist nicht die Abwesenheit einer Leidenschaft, sondern ist eher die Intensivierung einer Leidenschaft. Jede Leidenschaft bezieht sich auf ein Objekt, das sie hervorruft, einen Haufen Gold, eine Frau, eine Haarsträhne, wie Rudyard Kipling es nannte, oder Christus. Warum nahm Jesus das Leiden am Kreuz auf sich? Weil er leidenschaftlich den Willen des Vaters erfüllen wollte. Er selbst verglich seine Liebe mit einem Feuer. Ein Ehemann, der seine Frau sehr liebt, hat kein Problem mit der Treue. Doch wenn er häufig mit seiner Frau streitet, ist er oft auf der Suche nach grüneren Weiden. Wir müssen nur herausfinden, welches das höchste Ziel der Liebe ist. Und auf diesem Weg finden wir auch die entsprechende Hingabe. In der modernen Welt gibt es bemerkenswerte Beispiele für den Zölibat. So war zum Beispiel Gandhi ein tief religiöser Mann. Seine Liebe zu den Unberührbaren war so groß, dass er sich im Alter von 31 Jahren entschloss, zölibatär zu leben. Er legte mit der Zustimmung seiner Frau ein Gelübde ab, wonach er für den Rest seines Lebens gelobte, den Zölibat zu praktizieren. Er behauptete, er habe ein Dharma, eine Aufgabe oder einen Auftrag in seinem Leben, die er um jeden Preis erfüllen wolle. Das bedeutete für ihn die Übung zweier Tugenden, Armut und Keuschheit. Der Psychoanalytiker Erik Erikson umschrieb es wie folgt. Er gab die sexuelle Intimität für eine umfassendere Intimität mit der Gemeinschaft auf. Nicht, weil die Sexualität ihm unmoralisch erschien. Gandhi selbst erklärte, ich wollte mich dem Dienst an der Gemeinschaft widmen, daher musste ich den Wunsch nach Kindern und Wohlstand aufgeben und das Leben eines Vanaprastha führen, eines Mannes, der sich von der Haushaltspflichten zurückzieht. Dag Hammars Kjöld, der verstorbene Generalsekretär der Vereinten Nationen, war aufgrund seiner leidenschaftlichen Liebe zu einem Ziel, dem Frieden unter den Nationen, ebenfalls jemand, der an den Zölibat glaubte. Wie er selbst sagte, für denjenigen, der dem Ruf auf dem Weg der Möglichkeiten gefolgt ist, gehört Einsamkeit womöglich dazu. An seinem 51. Geburtstag schrieb er diese an Gott gerichtete Zeile nieder. Du gabst mir diese unentrinnbare Einsamkeit, damit es mir leichter fällt, dir alles zu geben. Da er ein normaler Mann war, fühlte er eine Sehnsucht zu teilen und zu umarmen, vereint und eins zu sein. Aber ebenso wie Gandhi versicherte er, die Einsamkeit des Zölibats kann zu einer innigeren und tieferen Vereinigung führen als jene von zwei Körpern. Es gab Personen in den Vereinten Nationen, die sich wegen seines Zölibats über ihn lustig machten und ihn beschuldigten, homosexuell zu sein. Spielerisch begegnete er seinen Kritikern mit folgenden Versen. Weil es nie eine Gattin fand, nannte man das Einhorn pervers. Seine Liebe zur Brüderlichkeit unter den Nationen war so groß,
dass er erkannte, dass eine Menge Ladung über Bord geworfen werden musste, um das Schiff zu retten. Ich bin das Gefäß, Gott ist der Trank und Gott ist der Durstige. Diese beiden Männer sagten, wahrscheinlich ohne es zu wissen, dasselbe über den Zölibat wie Paulus. Der Unverheiratete ist um die Sache des Herrn besorgt. Er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete dagegen ist um die Dinge der Welt besorgt. Er will seiner Frau gefallen und so ist er geteilt. Alle Zölibatäre werden, da Kammerskjöld, für diese großartige Zeilen dankbar sein. Die endgültige Auslieferung an den Schöpfungsakt, es ist das Schicksal einiger im Akt des Opfers statt im sexuellen Akt an dessen Schwelle geführt zu werden, und sie erfahren den Donnerschlag einer überwältigenden Macht. Alles geht letztlich auf die Frage zurück, wie leidenschaftlich ein Mann ist, wie hoch seine Flammen schlagen und wie brennend seine Begierde ist. Wenn ein Mann seine Freiheit für eine Frau, die er liebt, aufgibt, dann ist es für einen Mann auch möglich, eine Frau für Christus aufzugeben. Liebe im Dienst des Zölibats steht und fällt mit der Liebe zu ihm. Wenn Christus das menschliche Herz nicht mehr so stark erfüllt, dann muss etwas anderes die Macht übernehmen und die Leere ausfüllen. Ich habe zahllose Briefe von Brüdern im priesterlichen Dienst erhalten, die oft erlebt haben, wie das Thermometer der Seele ansteigt und wieder sinkt. Viele von ihnen sind ohne den Versuch einer Selbstrechtfertigung zurückgekehrt und haben bewiesen, dass eine wiederversöhnte Liebe manchmal süßer ist als eine nicht gebrochene Freundschaft. Christus am Kreuz und Christus in der Eucharistie werden für immer der Maßstab bei der Frage des Zölibats sein. Je mehr wir in unserer Reaktion auf dieses Geschenk nachlassen, desto weniger wollen wir auf das Kruzifix schauen und desto seltener wollen wir den Herrn im heiligsten Sakrament besuchen. Wir werden wie der Mann, der auf die andere Straßenseite wechselt, wenn er einen Geldeintreiber auf sich zukommen sieht. Deshalb treffen am Kreuz Himmel und Hölle aufeinander. Es ist die Hölle, wenn wir sehen, wie wir mit unserer Untreue an seiner Kreuzigung mitgewirkt haben. Es ist der Himmel, wenn wir treu bleiben oder wenn wir zurückkeilen und uns zu seinen Füßen werfen und um Vergebung bitten. Liebe Hörfamilie, Sie hörten einen Auszug aus der Autobiografie Unerschütterlich im Glauben von Erzbischof Fulton John Sheen. Gedanken zum Thema das zölibatäre Leben im ersten Teil, gesprochen mit der Hoffnung, dass Sie in Ihnen ein hörendes Herz finden durften. Fulton John Sheen, ein Prophet seiner Zeit, der im Gewand eines Fernsehstars mehr als nur Unterhaltung bot. Geistliche Tiefe, intellektuelle Klarheit und eine unerschrockene Liebe zur Wahrheit. Am 8. Mai, 130 Jahre nach der Geburt von Fulton John Sheen, beginnt mit Papst Leo dem 14. ein neues Kapitel. Auch er stammt aus Illinois, auch er ist ein missionarischer Kommunikator seiner Zeit. Beide stehen sinnbildlich dafür, wie der Glaube Räume schaffen kann. Im Wohnzimmer wie im digitalen Netz, in der Liturgie
wie im Dialog mit der Welt. Liebe Hörfamilie, danke für Ihr Dabeisein, für Ihre Gebete und auch Ihr Opfer. Lassen Sie sich auch weiterhin von mutigen Stimmen des Glaubens inspirieren. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Grüezi Gott! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.